Der Apostel Paulus beginnt seine Briefe gern mit Gebet. Bereits im Gruß haben wir ein Gebet, wenn es heißt, Gnade und Friede sei mit euch, ist das ein Gebet, ob zwar in der dritten Person, normalerweise, wenn wir beten, sagen wir du zu Gott, aber in diesem Fall spricht er die Philipper an, dennoch ist es ein Gebet, und was er ihnen da wünscht, wird von Gott erbeten, sei euch zuteil von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und das nennen wir ein Gebet in der dritten Person. Das heißt, in der dritten Person wird der Wunsch, das Begehren an Gott gerichtet, ob zwar in der zweiten Person die Philipper die Anrede haben bekommen. Also, bereits im Grußwort haben wir ein Gebet. Mit Vers 3 beginnt der Apostel zu berichten von seinem Beten, das zuerst, wie es sich gebührt, mit Dank zum Ausdruck kommt. Ich danke meinem Gott. Er dankt seinem Gott, mit dem er so viel erlebt hat, zu dem er so oft über die Philipper gesprochen hat. Und diese Gebete hat Gott bereits zum großen Teil erhört und er freut sich, dass es auch weiterhin so sein wird. So darf er bei jedem Gedenken an diese Geschwister Gott danken, in allem seinem Flehen. Da ist vielleicht auch das Geheimnis des Gebetes. Das ist erhörendes Gebet oder das kann erhörendes Gebet sein, wenn wir wirklich im Zeichen vollkommener Abhängigkeit von Gott unsere Bitten ihm vorbringen. Er berichtet also von seinem dankenden Gebet, auch in seinem Flehen. Ab Vers 9 berichtet er weiter, dieses Mal steht das Bitten im Vordergrund. Er scheint hier zu erzählen, was er eigentlich hauptsächlich an Fürbitte Gott vorbringt, wenn er von seiner Fürbitte oder von seinem Flehen für sie alle berichtet hat in den Versen 3 und 4. Er sagt jetzt ausdrücklich, was seine Bitte gewesen war und immer noch ist. Manchmal, wenn Paulus schreibt, listet er Anliegen auf. Aber in diesem Fall im Philipperbrief, so wie auch im Kolosserbrief, bringt er eine besondere Bitte hervor. Und in diesem Fall bei den Philippern ist das eine Bitte um Liebe, genauer um wachsende Liebe. Die Liebe ist vorhanden, aber sie möchte doch zunehmen, und zwar in zweierlei Bereich. In dem Bereich der Erkenntnis, Liebe braucht schon Kenntnis, sonst verkümmert sie und wird oberflächlich. Hier darf sie vertieft werden in der Begegnung mit Gott in seinem Wort, denn dort erfahren wir, wie zu lieben ist, was zu lieben ist, unter welchen Umständen und so weiter. Dort bekommen wir Kenntnis und Erkenntnis über die Liebe und das Lieben. Geliebt wird in der Begegnung, und dort geschieht das Wahrnehmen. Wir erfahren einander, wir erfahren Situationen mit unseren Sinnen, und der Apostel sagt, im Wahrnehmen, in der Begegnung mit dem Leben, mit der Realität dieses Lebens, möchte die Liebe zunehmen. Das geht Hand in Hand. Und ab Vers 10 erzählt er uns, wozu er so bittet. Alles, was im Bereich der Beziehung zu Gott geschieht, das hat ein Ziel, das hat einen Sinn. Viele Leute fragen nach dem Sinn des Lebens. Er ist nur zu finden in der Beziehung zu Gott. Gott hat uns geschaffen als Menschen, die nach einem Sinn fragen. Das treibt uns, soll uns zu ihm treiben, in die Beziehung zu ihm. Denn nur dort ist der Sinn des Lebens zu finden. Und nach diesem Sinn sollten wir immer wieder fragen, nach seinem Willen und so weiter. Die Erkenntnis seines Willens ist das Hauptanliegen im Kolosserbrief, wenn er für sie betet, wenn er für die Leser betet. Dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Erfüllt ist man von dem, das einen ganz in Beschlag nimmt. Wenn jemand voll von etwas ist, dann ist er davon getrieben, geprägt. Wer vom Ärger erfüllt ist, dessen Worte, dessen Blicke, dessen Handlungen sind von diesem Zorn, diesem Groll bestimmt. Davon ist in der Apostelgeschichte zu lesen. Menschen waren zornig auf die Verbreitenden, auf die, die das Evangelium gesagt, verbreitet haben und haben sich entsprechend verhalten. Oder dann heißt es in Johannes 11, darf es sein, 12, Jesus ist in einem Haus und eine Frau kommt mit einer Flasche von duftender Flüssigkeit und bricht das Glas auf und salbt Jesus. Und da heißt es, das ganze Haus wurde voll vom Duft dieses Öls oder dieser Salbe. Du konntest in kein Zimmer gehen, in keine Ecke, wo der Duft, der schöne Duft dieser Salbe nicht hingekommen war. So soll es sein, wenn wir von Gott erfüllt sind, von seinem Willen, von seiner Dynamik, von seiner Kraft und so weiter. Jede Ecke, jeder Teil unseres Wesens wird davon erfüllt und entsprechend dann auch geprägt. Wenn wir nun voll vom Willen Gottes sind, von der Erkenntnis seines Willens, dann ist alles, was wir tun, vom Willen Gottes geprägt. Dann ist es auch unser Wunsch, wirklich nur nach seinem Willen zu handeln. Dann kommt das spontan. Dann fragt man nicht so sehr, warum erfahre ich dieses, sondern was ist dein Wille in diesem Umstand? Denn, obwohl wir Römer 8, Vers 28 vielleicht schon in der Kindheit auswendig gelernt haben, dauert das sehr lange, bis wir ihn in der Erfahrung des Lebens auswendig gelernt haben. Denn die Worte mögen wir im Kopf haben, aber die Wahrheit in der Seele, in der Dynamik unseres Wesens zu haben, ist noch eine andere Sache. Alles, was uns begegnet, kam aus der Hand Gottes. Und alles, was immer es ist, dient zu unserem Besten, dazu, dass wir Gott ähnlicher werden über Jesus Christus. Das ist der Sinn von allem, das in unser Leben kommt. Und übrigens ist das auch der Sinn von allem, das Gott uns vorenthält. Alles, was Gott uns vorenthält, sollte nicht in unser Leben kommen, wie sehr wir es auch begehrt haben mochten. Alles, was in unser Leben hineinkommt, das ist der Wille Gottes. Paulus lehrt die Christen, dankbar zu sein in allen Umständen. Wir danken nicht für das Sündigen, aber Sünde spielt ihre Rolle, wenn sie von Gott in unserem Leben zugelassen wird. Das heißt in dem Sinne, dass andere gegen uns sündigen. Wir finden es ungerecht, nicht angebracht und so weiter. Oder wenn jemand vor unseren Augen sich nicht in göttlicher Weise benimmt, verhält, dann stört uns das, stört das unser Rechtsempfinden. Und wir können innerlich aufgebracht sein und sollen es auch. Nur sagt der Apostel Paulus im Epheserbrief, sündigt, aber passt auf, lasst das nicht zu lange andauern, auch der gerechte Zorn. Nur der ist natürlich geboten. Es gibt anderen Zorn, der ist nicht geboten und von dem sagt Gott auch nicht, dass wir zornig sein sollen, denn das wäre sündiger Zorn. Nur der gerechte Zorn, aber auch der darf nicht zu lange andauern. Er hat seine Grenze. Gott weiß in seinem Erbarmen, wie viel wir ertragen können. Er will nicht, dass wir in sonderliche Versuchung fallen und anfangen, Verkehrtes zu machen, auch im gerechten Zorn. Es gilt also, Erkenntnisse zu sammeln im Bereich der Liebe und Gott in diesem Bereich zu ehren, in Erkenntnis und Wahrnehmen. Und wohin führt das? Wir wollen jetzt die Verse 10 und 11 zunächst lesen. Um zu prüfen und zu unterscheiden, nur ein Wort, ein Ausdruck im Grundtext, aber er bedeutet zweierlei, und darauf machen auch die Ausleger aufmerksam. Zunächst heißt es zu prüfen, aber zu diesem Prüfen gehört das Unterscheiden. Das heißt, es soll mit einer gewissen Absicht geprüft werden, um unterscheiden zu können, was vorzuziehen sei, was besser wäre. Uns ist bekannt, dass allzu oft das Gute der Feind des Besten ist, nicht wahr? Das Beste soll gewählt werden. Das Gute wird vom Besten nachgezogen. Darauf will ich jetzt nicht lange eingehen, aber es gibt Dinge, die sind nicht das Beste, aber sie sind gut, und während wir das Beste tun, sollen wir dieses Gute nicht vergessen, obwohl es nicht vorne dran steht. Zum Beispiel, wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben und ihn am meisten. Aber das heißt nicht, dass die Liebe zur Familie aufhört, oder? Aber sie ist nicht das Beste. Das Beste ist immer die Liebe zu Gott. Aber gleichzeitig beim Besten sollen wir auch das Gute ausüben. Also es gilt wirklich, von der Heiligen Schrift her zu erfahren, wie sieht das eigentlich mit der Liebe aus, die ja immer schon das war, was Gott von uns in erster Linie wollte. Damit wir prüfen können, soll die Liebe in diesen Bereichen wachsen, um prüfen zu können und zu unterscheiden zu können, was vorzuziehen sei, jeweils in jeder Lage. Und das will gut gelernt werden in der Begegnung mit Gott und seinem Wort. Es gilt, sich Zeit zu nehmen, sich zu vertiefen in den Wortlaut der Heiligen Schrift. Warum? Damit, wenn wir nicht gerade die Bibel vor uns haben, sondern das Leben in seiner Realität, damit dann flink der Wille Gottes erkannt ist. Ja. Dann hast du nicht viel Zeit, 10 Bibelverse aufzuschlagen. Ja. Dann musst du bereits vorbereitet sein. So wie der, der seine Ausbildung macht, die Prüfung besteht, und dann geht's an die Arbeit. Aber bei der Arbeit muss er, was er gelernt haben, sofort anwenden können. Sonst ist er nicht brauchbar. Ja? Heute haben wir beobachtet, wie ein Haus abgebrochen wird. Und da fiel mir auf, das ist nicht einfach so, dass man da ranprallt mit einer Maschine und das wird dann demoliert. Nee, da gehört noch eine Taktik dazu. Erst das und so weiter. Und dann merkte ich, mit dieser groben Maschine weiß er noch sehr zart umzugehen, damit nicht, was er nun abbrechen will, an einen falschen Ort fällt. Denn er will, dass diese Bestände oder dieses Material vielleicht an verschiedenen Orten hinkommt. Also auch dort muss er sofort verstehen können, wie mit dieser Maschine umzugehen. Oder wer Auto fährt, LKW fährt, der muss schnell reagieren können. Und wenn wir mit dem Herrn Schritt halten wollen, dann werden wir die Zeiträume, die er uns gewährt, manchmal ist das am Morgen, manchmal mitten in der Nacht, manchmal irgendwo während des Tages, in der Kaffeepause vielleicht, irgendwo, der Herr räumt uns immer Zeit ein. Er gibt uns Zeit, wo wir uns etwas tiefer mit dem Wort Gottes befassen können. Diese Zeiten wollen ausgenutzt werden. Nicht um die Langeweile irgendwie anders zu vertreiben, sondern um uns in der Gegenwart Gottes mit seinem Willen zu befassen, dort Erkenntnisse zu sammeln, ihn kennenzulernen, damit wir Christus ähnlicher werden und dann Gott wohlgefällig, denn nur was ihn ähnelt, ist ja ihm wohlgefällig, damit wir in einer Gott wohlgefälligen Weise reagieren in den Umständen, in den Zuständen, die er uns in unser Leben hineinbringt. Was vorzuziehen sei, und jetzt gibt er uns das Ziel an, wohin das alles führt, Mitte Vers 10, damit ihr für den Tag Christi fleckenlos seid. Deswegen, wir bleiben nicht hier. Petrus nennt uns Pilgrime. Wir sind hier nicht bleibend wohnhaft. Wir haben lange in Europa gewohnt, in Holland, in der Schweiz, dazwischen in Deutschland. Und da musste man sich anmelden. Wir blieben Ausländer. Wir behielten unseren kanadischen Pass, haben nie eine europäische Nationalität angenommen, obwohl das in der Schweiz wohl möglich gewesen wäre, haben wir nicht gemacht. Wir rechneten immer dabei damit, dass früher oder später wir wohl zurückziehen würden zu unseren anwachsenden Enkelkindern und auch unseren Kindern. Das ist dann auch geschehen. In der Schweiz erhielten wir eine Aufenthaltsgenehmigung, die dann praktisch permanent wurde. Und die waren so freundlich, als wir 99 ausziehen mussten und es zurück nach Kanada ging, haben sie diese provisorisch auf 2 Jahre verlängert, falls wir uns entscheiden würden, wieder zurück in die Schweiz zu kommen. Ja. Wir waren also halb Schweizer, nicht richtige Schweizer, aber wir wohnten in der Schweiz und wurden praktisch als Schweizer behandelt, in verschiedener Hinsicht. Aber wir blieben Ausländer, wir waren Bürger eines anderen Landes. So ist das, wenn man Christ wird. Man wandert aus dieser Welt. Richtig. Man wohnt noch in dieser Welt, aber man wandert aus und wird Bürger des Himmelreiches, des Himmels. Davon spricht Paulus auch am Ende von Kapitel 3. Unser Staat ist jetzt ein anderer. Aber wir befinden uns noch in diesem Lande, dieser Erde. Aber wir sind hier Fremdlinge oder Pilgrime, Durchziehende. Das dürfen wir nie aus dem Auge lassen. Es gab, so erzählt man, vom Norden Indiens vor vielen, vielen Jahren eine Brücke. Ob sie noch besteht, weiß ich nicht. An dieser Brücke war ein Spruch angebracht, im Deutschen etwa so lautend: Diese Welt, das Leben in dieser Welt, ist eine Brücke. Gehen Sie hinüber, bauen Sie bitte nicht Ihr Haus darauf. Ist gut, ja? Rechnen Sie damit, dass man über die Brücke hinweggeht. Hier nicht sich zu stark zu Hause machen. Daran müssen wir immer wieder erinnert werden. Das weiß der Herr. Und in seiner Barmherzigkeit bringt er immer wieder ein Dorn in das Nest, das wir uns eingerichtet haben, das kleine Paradies. Damit wir daran erinnert werden, wir haben hier keine bleibende Stätte. Es geht weiter, und zwar Richtung Tag Christi. Das ist ein Tag, wo alles sich um Jesus drehen wird. Hier feiert man Geburtstag, und da dreht es sich um dieses Geburtstagskind. Es gibt Nationalfeiertage, nun, da ist der Name des Feiertages nicht mehr im Mittelpunkt, sondern die freie Zeit, die man irgendwo am Strand oder sonst wo vielleicht verbringt. Aber das war wohl doch der Gedanke, dass der Name dieser Königin oder dieses Königs oder dieses Helden oder wer immer es ist, im Mittelpunkt stehe. Jener Tag, wenn Jesus wiederkommt, ist ein langer Tag. der ist nicht nur 24 Stunden lang. Aber wenn Jesus erscheint, ab dieser Zeit, steht er im Mittelpunkt. Und es geht um ihn. Der Tag, von dem Paulus hier spricht, oder der Teil dieses Tages, ist unsere Begegnung mit dem Herrn Jesus. 1. Korinther 3 ist davon die Rede, wo wir unter das prüfende Auge unseres Herrn kommen. Und er uns durchschaut, unser ganzes Leben durchschaut, durchprüft. Und unser Lohn entsprechend dann ausgezählt wird. Auf jenen Tag hin will Paulus die Philipper vorbereiten. Wenn wir wirklich vorbereitet sein wollen, dann wird Jesus Christus auch hier im Mittelpunkt jeden Tages stehen wollen. Wenn jeder Tag hier, Augustinus drückt sich ähnlich aus, irgendwo. Jeder Tag sollte Gottes Tag sein. Und wenn das der Fall ist, dann können wir eher vorbereitet sein auf den Tag, der vor aller Welt oder zunächst vor aller Gemeinde der Tag Jesu Christi ist. Auf jeden Tag hin leben wir, wollen wir leben. Und wenn das geschieht, dann wird die Liebe zu Jesus, zu seinem Vater, zum dreieinigen Gott, die Liebe zu dem, das er liebt, geübt werden müssen. Die Liebe, die im Garten Eden das Ziel Gottes unter den Menschen war, das wollte er von den Menschen haben. Das wollte er im Gesetz vom Menschen haben. Das will er im Evangelium vom Menschen haben. Und nach dieser Liebe werden wir geprüft werden. Wie sie aussah auf unserem Pilgerweg. Auf den Tag Jesu Christi hin will er uns vorbereiten. Diese Liebe soll jetzt sich vermehren. Jetzt in jeder Hinsicht sich ausweisen als echte Liebe, damit wir dann an jenem Tag nicht gestolpert sein, dass wir ihn gestolpert haben. Zweierlei will er, dass an jenem Tage der Fall ist. Das eine bringt er in verneinender Weise zum Ausdruck, das andere bringt er in bejahender Weise zum Ausdruck. Zum einen sagen wir Heiligung, zum anderen sagen wir vielleicht Wachstum, aber eigentlich gehört beides zu beidem. Aber es sind schon Akzente. Betrachten wir zuerst die verneinende Seite, denn sie steht hier in diesem Text an erster Stelle. Damit ihr für den Tag Christi fleckenlos seid. Das Wort fleckenlos hat auch seine Bandbreite in der Definition, in der Bedeutung. Ausleger sind sich vielleicht nicht ganz einig in der Bedeutung dieses Wortes, aber ich denke, dass die meisten Ausleger doch von der Sonne ausgehen würden, die hier etwas durchleuchtet. Nehmen wir ein Beispiel aus alter Zeit, und wenn Sie in den Mittelosten kommen, nach Israel oder zur Türkei oder Ägypten, dann können Sie das immer noch erleben. Da ist ein Händler, der seine Ware vielleicht auch auf die Straße ausgestellt hat. Und es sind Vasen. Vasen aus weniger kostbarem Material, Vasen aus sehr kostbarem Material. Nun kommt eine Frau vorbei, in jener Zeit, vielleicht in Philippi, und sieht diese Vasen. Vielleicht ist es die Lydia. Und sie sagt, ich könnte mir jetzt einmal eine schöne Vase leisten. Und sieht dort eine, die fast durchsichtig ist. Man bringt es wohl nicht fertig, eine vollkommen durchsichtige herzustellen, aber diese ist doch sehr, sehr schön. Sie sieht sich die an, die scheint vollkommen zu sein. Aber Moment einmal, sie hat schon gelernt. Es gibt Händler und es gibt Händler. Ja? Und es gibt Vasen und es gibt Vasen. Und jetzt hebt sie die Vase und hält sie gegen die Sonne. Aha, sie ist doch zum größten Teil fast durchsichtig, aber hier ist eine Linie. Entweder entstand ein Riss bei der Herstellung der Vase, oder sie hat irgendwo etwas erlebt und der Riss ist entstanden. Auf jeden Fall war jemand sehr flink und hat etwas Wachs genommen und das nun zugeklebt. Ja. Und das sieht man nicht mit dem nackten Auge, einfach so, wenn man sich ansieht auf der Straße oder im Laden. Aber hält man das gegen die Sonne, dann ist der Flecken bemerkbar. Das scheint hier im Hintergrund zu sein bei diesem Wort. Damit ihr Sonne geprüft sein könnt. Dort werden wir gegen die Sonne des Himmels gehalten und geprüft. Sind wir Christus ähnlich oder nicht? Und Paulus will, dass wir dann fleckenlos sind. Das heißt, dass wir ganz aus der Hand Gottes kommen, dass alles, was bei uns gut ist, dass das von Gott gut gemacht wurde und nicht von Händen, von Menschenhand. Wir erleben ja so viel fleischliches Christentum, so viel Gebasteltes, nicht wahr? Und es ist erstaunlich, wie göttlich fleischliches Christentum manchmal aussehen kann. Ein Bruder Hartmann, glaube ich, heißt er, hat ein Buch geschrieben über die verfolgten Christen in der früheren Sowjetunionzeit. Und er berichtet von einem Spion, der geschickt wurde, um eine wohl nicht registrierte Gemeinde erspähen oder wie sagt man, zu spionieren. Er kommt zunächst als Besucher, wird natürlich etwas zurückhaltend begrüßt, aber er versteht sich zu verhalten und gibt vor, ein Suchender nach der Wahrheit zu sein. Mit der Zeit lernt er, wie Leute Buße tun, ja. Und er kann sehr geschickt dieses Bußgebet sprechen und das beeindruckt Geschwister. Und nun gilt er als Bekehrter. Und er ist natürlich ein sehr fähiger Mann. Mit der Zeit lernt er auch, was man sagt, wenn man predigt. Und dann darf er auch einmal das Wort ergreifen. Und tatsächlich, das ist ein etwas sehr Gutes. Und er kommt sogar in die Leitung. Und so erfährt er, was dann so dort vor sich geht. Er heiratet sogar eine Christin in dieser Gemeinde. Er hat wohl seine eigene dort zu Hause, aber jetzt wohnt er hier unter diesen Leuten. Er ist sehr viel weg von zu Hause. Nun, das versteht in Anführungsstrichen seine Frau. Er hat ja sonst wo noch zu tun, kommt aber wieder nach Hause und so weiter. Spielt also die Rolle eines ernsten Christen, ist aber die ganze Zeit Atheist und Kommunist, ja ein Echter, der nur als Spion hier wirkt. Das soll nur ein Beispiel davon sein, wie ähnlich das Falsche dem Wahren sein kann. Ihr könnt noch biblische Beispiele nehmen. An jenem Tage, sagt Jesus Christus, wird so mancher, zu ihm kommen und erstaunt sein, wieso dürfen wir nicht Einlass bekommen? Wir waren doch dabei. Und dann wird Jesus ihnen sagen müssen, ich weiß nicht, wer ihr seid mir unbekannt. Judas blieb die längste Zeit, die ganze Zeit, unbekannt als Unechter. Das heißt, wenn die Schrift von Verführung spricht, dann meint sie, was sie sagt. Das Falsche kann sehr verführerisch echt aussehen. Wenn wir hier jetzt zwei Engel hätten, glänzende Engel, wie sie in der Schrift beschrieben werden. Aber einer von denen wäre der Teufel. Könntet ihr identifizieren, welcher von den beiden? Paulus sagt, der eine sieht wie der andere aus. Deshalb gilt es, wirklich echt zu sein vor dem Herrn. Lassen wir das Licht des Wortes Gottes unser eigenes Herz durchleuchten. Und machen wir unserem Herrn nichts vor. Das will geübt werden. Dass wir vor dem Herrn vollkommen ehrlich sind. Und vor dem Wort ehrlich sind. Ich weiß nicht, ob der Bruder Briem hier bekannt ist. Er ist inzwischen zu seinen Kindern gezogen, in Hückeswagen, glaube ich. Die arbeiteten dort in dieser Arbeit mit Drogenabhängigen oder Gefährdetenhilfe, danke. Er kommt aus der Brüdergemeinde in Ettlingen bei Karlsruhe. Wir sind zu guten Freunden geworden. Wir haben uns immer wieder begegnet. Und wir haben des Öfteren gesprochen über, wie man die Bibel liest. Und waren uns darüber einig, die Bibel sollte so gelesen werden, als würden wir sie zum ersten Mal lesen. Ohne voreingenommen. Immer wieder sich daran üben. Habe ich auch richtig gelesen? Ist das auch wirklich so der Fall, wie ich es gelernt habe oder wie ich es meine? Und so weiter und so weiter. Das war ihm sehr wichtig. Und es ist ein guter Grundsatz. Natürlich haben wir eine Menge gelernt aus der Heiligen Schrift, das dürfen wir mitbringen und vergleichen, wenn wir etwas lesen, aber dennoch irgendwie noch bereit sein, falls ich mich geirrt hätte, noch einmal zu fragen, Herr, zeige mir, wie sieht es wirklich aus? Habe ich das wirklich so verstanden, wie du es willst? Am Wort Gottes lernen wir den Willen Gottes, das Wesen Gottes. Und dort geschieht die eigentliche Vorbereitung auf den Tag Jesu Christi. Vers 10 noch einmal. Damit wir fleckenlos sind, damit wir es aushalten können, wenn Jesus uns an jenem Tag mit seinen sonnenklaren Augen uns durchschaut und unversehrt. Das Zweite, auch noch in der verneinenden Form. Das heißt, wir sollen dort ohne Schaden ankommen. Fleckenlos und unversehrt. Das Wort hat auch seine Bewandtnis. Und es heißt an dieser Stelle, man ist unversehrt, wenn man nicht irgendwo anstieß und dadurch zum Stolpern kam. Und dann sich irgendwie etwas zuzog, unversehrt geblieben ist. Was heißt das Stolpern? Man kann über einen Bruder, eine Schwester stolpern. Paulus legt großen Wert darauf, dass wir nicht Anlass dazu geben. Römer Kapitel 14, 15. Aber auf der anderen Seite will er auch, dass wir stark genug werden, dass wir nicht stolpern müssen, wenn ein anderer sich nicht nach der Liebe des Herrn richtet oder nach dem königlichen Gesetz des Herrn, dass wir nicht darüber stolpern, sondern dass wir fest bleiben oder über die Wege des Herrn stolpern. Manches kommt in unser Leben hinein, weil wir gesündigt haben und wir zu Buße kommen sollen. Der Gichtbrüchige hatte gesündigt und er brauchte in erster Linie nicht Heilung. Denn die Krankheit war gekommen, um ihn zum Herrn zu treiben, als Züchtigung. Und das wusste der Herr Jesus, der Gott war, der ihm die Krankheit geschickt hatte. Und als er den Glauben merkt, der Glaube des Gichtbrüchigen, der war vorhanden, Aber Jesus sieht auch den Glauben seiner Kameraden und dann handelt er. Jetzt darf ich von Vergebung sprechen. Aber es gibt Dinge, die kommen in unser Leben hinein, ob Krankheit oder Unfall oder was immer auch, Unangenehmes, damit wir nicht sündigen sollen. Gott will uns vor der Sünde bewahren. Er will uns bei ihm halten. Wir sollen in seiner Nähe bleiben, damit wir nicht davon irren, unsere eigenen Wege zu schnell einschlagen. Wir können also dort stolpern über diese Wege. Hiob stolperte. Die längste Zeit hat er festgehalten. Und im Grunde hielt er immer fest an seinem Gott. Aber es kam einiges über die Lippen, das töricht war. Und das hat er am Schluss zugegeben. Ich habe meinen Mund zu schnell und zu weit aufgemacht. Und er tat Buße. Aber er stolperte. Jesus sagt von den 10 Jungfrauen, sie schliefen oder sie nickten alle ein. Auch die Frommen. Jeder von uns nickt einmal ein. Jeder von uns macht Fehler. Jeder von uns sündigt einmal. Wir sollen vor dem Stolpern bewahrt bleiben. Ich hatte zu predigen auf einer Konferenz, Missionskonferenz im Siegerland, und sprach von dem Ernst des Missionsbefehls und so weiter. Und was für Folgen das hatte, wenn wir diesen Missionsbefehl missachteten. Wir würden uns schuldig machen an verlorenen Menschen. Ich weiß nicht, was ich alles gesagt habe. Der Leiter der Mission sprach dann später, wir waren immer noch in der Versammlung, flüsternd fragte er, ist da Vergebung dafür? Oder wie ist das? Doch, sagte ich, da ist Vergebung dafür. Das muss uns nicht nachgehen. Ja. Wenn Gott durch Hesekiel sagen lässt, ich werde das Blut von dir fordern, dann ist das nicht das letzte Wort. Wir dürfen Buße tun über die Menschen, über den Ungehorsam. Ich war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Ich bin nicht immer dem Herrn treu geblieben als Zeuge. Und ich befürchte, dass der Kamerad, der neben mir starb, es war die letzte Nacht an der Front. Am nächsten Tag wurde ich verwundet und kam dann raus, aber ich blieb am Leben. Aber er starb. Es krachte, die Granate explodierte neben mir und ich langte rüber und eine offene Schulter. Er rührte sich nicht mehr. Aber am Tag, während des Tages, hatten wir eine Pause, gab es eine längere Pause. Einen schönen, sonnigen Tag im Norden der Niederlande. Und wir waren zusammen und ich hatte eine ausgezeichnete Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Die habe ich nicht wahrgenommen. Das kann einen bedrücken. Aber dafür gibt es Vergebung. Damit wir an jenem Tage nicht als Gestolperte erscheinen. Wir stolpern schon einmal, aber wir wollen wieder aufstehen. Ein Gerechter kann mehrere Male stolpern, 7-mal, aber er soll wieder aufstehen. Und er soll die angebotene Hand der Vergebung annehmen und soll weitermachen und gewisse Tritte tun, dazu ruft doch der Hebräerschreiber auf. Ja. Lasst euch die Knie zum Beten stärken. Lasst euch die Beine stärken zum Laufen, den Weg zum Laufen. Lasst euch gesund machen, ja, damit keine bittere Wurzel und so weiter entstehe. Damit wir an jenem Tage unversehrt erscheinen. Oder nehmen wir das Bild von der Vase. Lassen wir uns vom Meister da neu formen, damit wir durchsichtig sind und kein Flecken da ist. unversehrt und nicht gestolpert waren. Vers 11, jetzt kommt das Bejahende, das Positive. Andererseits, nicht nur unversehrt, nicht nur ohne Schaden, sondern wie ein Baum, dessen Äste geradezu runterhängen, beladen von Früchten, dass wir so erscheinen. Voll von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus erwachsen, zur Verherrlichung und zum Lobe Gottes. Das ist das Ziel unseres Lebens, dass Gott Ehre bekommt. Das ist das Ziel des Himmels. Im Himmel wird ständig, für uns hier Tag und Nacht, also inständig, Gott gelobt, gepriesen. Wir können uns das kaum vorstellen, nicht wahr? Aber er ist es wert und es geschieht durch die Bewohner, die Urbewohner des Himmels, die Engel, die besingen sein Lob und verehren ihn. Gott hat sich umgeben mit vollkommenen Lobesstimmen, den guten Engeln. Und dieser Schar wollen wir wir wollen zu ihnen kommen. Eines Tages, nach Hebräer Kapitel 12, kommen wir zu dieser himmlischen Schar hinzu und wir teilen uns in dieses Lob zur Verherrlichung Gottes. Voll von Früchten der Gerechtigkeit. Da haben wir den Genitiv oder den Westphal. Und der ist schwierig, weil er im Griechischen so eine breite Band von Bedeutung hat. Er kann im Sinne eines Akkusativ gebraucht werden, das heißt im Sinne des Wenfalls. Er kann im Sinne einer Identifizierung gebraucht werden, im Sinne von das heißt. Und wenn wir ihm begegnen, diesem Westphal, diesem Genitiv, dann fragen wir uns, besonders als Übersetzer, wie soll übersetzt werden? Und wenn ein Übersetzer konsequent mit dem deutschen Genitiv, wie das hier der Fall ist, der Gerechtigkeit, könnt ihr noch alle vier Fälle sagen aus der Schule oder habt ihr nie Grammatik gelernt? Einige haben kaum Grammatik gelernt in der Schule. Die Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit. Nominativ, Possessiv, Dativ, Akkusativ. In diesem Fall, zweiter Fall, Früchte der Gerechtigkeit. Luther, wohl auch die Elberfelder, neigen dazu, konsequent einfach den deutschen Westphal zu benutzen. Auch in Galater 2, Vers 20. Ich lebe, im Deutschen ist das noch Vers 19, aber da beginnt der Gedanke. Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben. Wie? Ich höre nicht gut genug. An den Sohn. Wie gesagt, seid ihr gewohnt, an den Sohn zu lesen? Dir ist des im Sinne. Ich denke, Luther übersetzt des. Ich weiß nicht, wie die Revidierte es hat. Oder ob da überhaupt ein Unterschied ist zwischen der Unrevidierten und der Revidierten. Ja. Die Engländer hatten den Genitiv. Faith of the Son of God. Also das entspricht dem Genitiv. So ist es im Griechischen. Und natürlich ist das eine Regel in der Übersetzung. Im Zweifelsfall bleibe bei der Hauptbedeutung. Und so hat man also dort den Genitiv. Aber das kann zu Schwierigkeiten führen. Andererseits, wenn man wählt, dann kann ein fleißiger Bibelleser sagen, du hast tendenziös übersetzt. Den Vorwurf muss man sich dann leisten. Er kommt auch mir entgegen. Aber ich glaube, in diesem Fall wollte Paulus wirklich den akkusativischen Sinn des Genitivs gebrauchen, oder das war sein Sinn. Im Glauben an den Sohn Gottes. Ja. Aber das ist jetzt ein Beispiel. Hier ist wieder der Genitiv. Was will das heißen? Sind das die Früchte, die die Gerechtigkeit hervorbringt? Ist es das, der Akkusativ, der geht hier nicht. Früchte an die oder in die, das geht nicht. Das ist also ausgeschlossen. Bleibt noch der possessive Sinn, das heißt der Besitzsinn. Die Gerechtigkeit hat Früchte. Oder? Nein, wir haben noch eine weitere Möglichkeit. Das heißt, oder im Sinne der Identifizierung. Früchte, das heißt Gerechtigkeit. Im Deutschen gebrauchen wir den Vespa ab und zu noch in diesem Sinne. Ich habe jetzt nicht ein Beispiel zur Hand. Aber das scheint hier der Fall zu sein. Weniger Früchte, die die Gerechtigkeit hervorbringt, obwohl das nach Kapitel 3, das ginge. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, aus dieser Gerechtigkeit kommen diese Früchte hervor. Aber ich denke, es war in dem Kommentar, was die Bibel lehrt, zog man die Bedeutung vor, Früchte, die von Gerecht oder die Gerechtigkeit sind. Das heißt, die Gerechtigkeit, die Gott in unser Leben hineingebracht hat, in unserem Leben erwirkt, das ist eine Frucht des Evangeliums, eine Frucht Jesu, eine Frucht des Heiligen Geistes, die verschieden aussehen kann. Und wenn wir Galater 5 heranziehen wollten, dann könnten wir das so sagen. Galater 5, Vers 22 ist als Gesamtes diese Früchte, diese Frucht, ist die Gerechtigkeit, die Gott als Frucht hervorbringen möchte. Das stimmt mit dem alten testamentlichen Sinn von Gerechtigkeit oder Bedeutung von Gerechtigkeit zusammen. Denn Gerechtigkeit im Alten Testament ist ein sehr großes Gebiet. Es ist das Richtige. Alles, was richtig ist, denn mitten in der Beziehung zu Gott, das kann Gerechtigkeit genannt werden. Und das scheint hier der Fall zu sein. Gott wirkt in unserem Leben alles Richtige, alles Gute. Aber er sagt, Paulus sagt, das erwächst oder entsteht oder wird, das Zeitwort, das Tätigkeitswort ist hier ausgelassen. Wir müssen es also im Deutschen ergänzen oder wir brauchen es. Es entsteht durch Jesus Christus. Wir sprechen von der Frucht des Geistes. Und er ist tätig in unserem Leben und er lässt diese Frucht der Liebe, Freude, Friede und so weiter entstehen. Aber gleichzeitig ist sie die Frucht von Jesus Christus. Da käme Römer 8 ins Spiel, ab Vers 9, Vers 10. Jesus Christus wohnt zu Rechten des Vaters, wohnt auch in uns, besonders durch den Heiligen Geist. Der Vater wirkt bekanntlich durch Jesus, Jesus wirkt durch den Heiligen Geist. Was Jesus in uns wirkt, das tut er durch den Heiligen Geist. Und dieses Ergebnis, diese Frucht, diese Früchte, die können bezeichnet werden als Frucht Jesu Christi oder als Frucht des Heiligen Geistes, weil beide daran beteiligt sind. Aber es ist Frucht der Gerechtigkeit. Auch im Römerbrief ist Gerechtigkeit ein sehr großes Wort. Das Heil, das uns, von dem der Römerbrief spricht, ist diese Gerechtigkeit, die Gott durch Jesus Christus gebracht hat. Und wenn sie ihre Frucht in unserem Leben hat, dann nimmt sie verschiedenerlei Formen an. Paulus listet hier nichts auf. Er spricht nur von Früchten der Gerechtigkeit. An anderen Stellen wird das dann ausgefüllt, was das alles heißt, besonders in Galater 5, Vers 20. Mein Vater, von dem ich manches gelernt habe, verstand das so wie ein Baum, der einfach beladen ist von Frucht. Und er sagte, manchmal bricht ein Ast durch die schiere Last dieser Frucht. Das gibt es auch. Gott hat nie verheißen, dass es uns immer glatt geht. Das Fruchtbringen kostet, ja, sodass wir vielleicht hinterher nicht mehr normal sind. Hinken. Ja. Das kann auch dazu gehören. Aber die Frucht selbst darf unserem Herrn Ehre bereiten, was immer es kosten mag in unserem Leben, diese Frucht zu tragen. In der Familie ist das auch so. Eine Mutter von 30 oder 40 sieht normalerweise nicht mehr so aus wie am Hochzeitstag. Es zehrt. Ja. Kinder kriegen, Frucht hervorbringen, kostet ein Stück Leben. Und so wollen auch wir bereit sein, Frucht zu tragen zur Ehre Gottes. Wir wollen bereit sein, beschnitten zu werden, aber wir wollen auch andere Konsequenzen auf uns nehmen, damit an jenem Tage alles gut wird und wir in alle Ewigkeit Gott loben und uns freuen über das, was er hier auf Erden getan hat. Wir beten zum Schluss, wir neigen das Haupt dazu. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben hergegeben hast für uns. Du willst, dass wir bereit sind, unser Leben herzugeben für dich. Lass uns bereit sein, Nacktheit, Schlaflosigkeit, Widerwärtigkeiten, allerlei Schwierigkeiten auf uns zu nehmen, damit das Evangelium, deine Botschaft, weitergehen kann und dass sie überall, auch in unserem Leben, entsprechende Frucht trägt. Ich bitte dich, Herr, lass mich nicht zurückschrecken, wenn du in meinem Leben das hineinbringst, was dazu beitragen soll und mir unbequem ist. Und lass es bei uns allen so sein. Lass deine Ehre uns im Vordergrund stehen bleiben. Amen.